Labor für Entrepreneurship. Gast ist Marcel Heinig. Heinig, Sie sehen schlank aus heute. Das war nicht immer so. Ich lese mal was vor, was Sie geschrieben haben. Ich musste durch meine Fettleibigkeit viel Hohn und Spott über mich ergehen lassen. Als beispielsweise im Sportunterricht aus unserer Schulklasse zwei Teams gebildet wurden, war ich nicht nur immer der Letzte, der gewählt wurde, sondern die Mannschaftskapitäne stritten noch darüber, wer mich nicht in seiner Mannschaft haben wollte. Lieber ein Feldspieler weniger, als einen wie den Heinig dabei. Also keine angenehme Situation. Eigentlich denkt man, oh wei, keine gute Ausgangsposition. Ich glaube, 120 Kilo haben Sie gewogen. Das ist eine ganze Menge. Und dann haben Sie angefangen zu laufen. Und das würde mich interessieren. Ich stelle mir das schwierig vor, mit 120 Kilo zu laufen anzufangen. Wie war das denn? War das nicht fürchterlich?
Also schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ich möchte mich bei Herrn Professor Faltin auch bedanken, dass ich eingeladen wurde. Und diese Situation, die ich da beschrieben habe, war so gewesen, dass die nicht nur einmal stattgefunden hat. Also wir standen, das war wie so ein immer wiederkehrendes Bild. Also wir standen halt da mit dieser Gruppe und jedes Mal war ich der Letzte oder der Vorletzte. Und wenn ich der Letzte war, war es mal so gewesen, dann stritten sich wirklich die Leute darum und die Mannschaften und so.
Den wollen wir nicht dabei.
Und wenn Sie das einmal erleben, dann ist das, ich denke, dann verkraftet man das. Aber wenn Sie das zwei, dreimal die Woche erleben, dann kratzt das ziemlich am Selbstwertgefühl. Das Problem ist nun hierbei, wenn Sie schon in dieser Spirale drin sind, die sich immer bergab bewegt quasi, dann haben Sie auch nicht großartig Chancen, rauszukommen, wenn Sie immer noch eins oben drauf auf den Deckel bekommen. Also immer noch, wenn Sie auf dem Boden liegen
Es
wird nachgetreten.
Das interessiert mich. Was war der Punkt? Hat man Sie so getreten, dass Sie sagten, verflucht? Oder was war der Punkt, dass Sie aus dieser Situation einen Wendepunkt eigentlich schafften?
Also im Endeffekt war es so gewesen, dass ich irgendwann festgestellt habe, wenn ich mich den Sport gänzlich entziehe, dann geht es mir besser. Das heißt, ich habe mein Sportzeug vergessen und bin gar nicht erst zum Sportunterricht erschienen. Als wir dann den Schwimmunterricht in der 13. Klasse gehabt hatten, war das dann so gewesen, dass ich dachte, um Gottes Willen, du musst da hin, du musst in Badehose vor allen stehen, um Gottes Willen, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann sind die Frauen auch noch da, also unsere Klassenkameraden, um Gottes Willen, dann stehst du nackt vor der kompletten Öffentlichkeit. Und das bewahrt mich dazu, zu meinem Doc zu gehen und zu sagen, pass mal auf, ich gehe ins Wasser, ich gehe in die Schwimmhalle und dann bekomme ich wird meine Haut rot und ich bekomme so ein Jucken. Und dann meinte der, das muss wohl eine Chlorallergie sein. Und dann meinte ich zu ihm, ja, das muss so sein. Also es war nie so gewesen. Und jedenfalls
hat er mir einen Attest
verschrieben. Und jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eingezogen wurde, hat sich diese Situation nicht verändert. Und ich glaube, ich kann es Gott verdanken, dass ich eingezogen wurde, weil das hat mein Leben halt verändert. Ich wurde eingezogen mit den 120 Kilo auf 1,80 Körpergröße verteilt. Und dann ging das die ersten zwei, drei Tage gut. Also, bei der Einkleidung war es halt so gewesen, da musste dann schon auf die größeren Größen umgesattelt werden. Also die Standardgröße, die gab es einfach nicht. Das war auch schon deprimierend. Und jedenfalls gab es dann einen Physical Fitness Test. Ein Fitnesstest, den man zum Eingang quasi bestreitet und zum Ausgang, wenn man die Bundeswehr wieder austritt, um dann zu erkennen, wie hat man sich entwickelt quasi, auf welchem Level steht man. Und ich habe diesen Fitness, das sind fünf Disziplinen und die eine Disziplin ist beispielsweise, dass sie 13 Minuten laufen müssen. Und ich bin halt diese 13 Minuten gelaufen und war von 80 Mann der Letzte gewesen. Ich war halt kaputt, habe es halt einigermaßen geschafft, hatte kaum noch Luft in der Lunge gehabt, dachte ich krepiere. Und dann war das Problem gewesen, dadurch, dass meine Oberschenkel relativ kräftig gewesen sind, hat es quasi innerhalb der 13 Minuten schon gereicht, dass die aneinander gerieben sind und dass es da ungeheure Wundstellen gegeben hat. Und jedenfalls war das halt aufgerieben, ich konnte kaum noch laufen und aufgrund dessen, dass wir alle so schlechte Ergebnisse hatten, wurde quasi für die nächsten Tage immer weiter quasi Sportunterricht angesetzt, also wieder laufen. Und dann bin ich zum Arzt hin, zum Bundeswehrarzt und habe gesagt, pass mal auf, guck dir meine Schenkel an, ich kann überhaupt nicht so laufen, das ist unmöglich. Und da hat er gesagt, Herr Heinz, Sie haben recht, So können sie nicht laufen. Sie bekommen jetzt einen Attest von einer Woche. Und sie wissen, danach ist das Problem nicht behoben. Also er hat mir nicht gesagt, ich bin zu fett. Er ist über die Hintertür gekommen und hat gesagt, Herr Heinig, sehen Sie es mal so, Sie sind jetzt bei der Bundeswehr, Sie bekommen geregelte Mahlzeiten, Sie werden dazu animiert, Sport zu treiben. Eine Situation, wie Sie die nie wieder im Leben erhalten werden. Und das war der Schluss, das war der Knackpunkt gewesen. Eine Situation, wie Sie die nie wieder erhalten werden. Mir war klar gewesen, wenn ich irgendwann anfange zu studieren, sitze ich noch mehr rum und das Problem, das verschlimmert sich ungeheurer. Und das habe ich, diese Chance, die sich da geboten hat.
Dass sich da plötzlich eine Chance aufmacht.
Ja, genau, ja. Die habe ich gesehen, habe sie angepackt. Also ich weiß nicht, ob ich die so bewusst gesehen habe, eher im Unterbewusstsein. Und habe dann quasi abends am Armbrusttisch gesessen, nach diesem Gespräch, und habe nicht Butter aufs Brot geschmiert, sondern Margarine. Also es war ja kein Verlust, ich habe bloß Butter mit Margarine kompensiert. Und dann peu à peu quasi habe ich mich in so einen Wahn reingesteigert. Also ich wollte ja schon immer abnehmen. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, ja, 120 Kilo ist okay. Ich brauche nicht abnehmen. Ich wollte schon immer abnehmen und die Einstellung war auch da gewesen, aber die Umsetzung ist halt an der fehlenden Motivation gescheitert. Und jedenfalls konnte ich dann die Motivation aufbringen, dass ich dann quasi die Margarine weggelassen habe und peu à peu alles weggelassen habe. Quasi so stringent die Ernährung quasi übertrieben habe, in meinem Wahn, in meiner inneren Begeisterung abzunehmen, quasi, dass ich dann innerhalb von 8 Monaten 40 Kilo abgenommen habe. Also es hat dann damit geendet, dass ich bloß noch Wasser getrunken habe und Obst und Gemüse gegessen habe. Das ist nicht clever und nicht gesund, aber für mich war es die Motivation gewesen. Ich bin nach Hause gekommen, von der Bundeswehr nach Hause, mich auf die Waage gestellt und habe gesehen, 1 Kilo weniger. Und dann war ich so euphorisiert und dachte, toll, ich möchte nächste Woche wieder nach Hause kommen und sehe wieder 1 Kilo weniger. Und ich werde die Woche daran arbeiten, dass ich dieses Kilo weniger schaffe. Und zum Anfang hat es gereicht, dass man quasi Butter mit Margarine substituiert. Und dann zum Schluss habe ich festgestellt, dass es nicht mehr reicht und dass ich Wasser trinken muss und Obst und Gemüse essen muss.
Nun machen das ja viele und nehmen auch tatsächlich ab und dann nehmen sie wieder zu. Heute ist das ja auch erklärt, dieser Jojo-Effekt. Der Körper passt sich an, denkt, der Mensch ist unter Hungersnöten, verarbeitet das Ernährung noch besser und die meisten schaffen das ja nicht. Sie haben es irgendwie geschafft. Haben Sie eine Erklärung dafür,
also ich, dass
Sie nicht in dieses Jojo kamen?
Das Problem ist, das sieht man auch an einem sehr prominenten Beispiel, das Joschka Fischer. Wenn man sich quasi in diesem Abnehmprozess befindet, quasi, ist man so motiviert, dass einem das gar nicht interessiert, was die anderen erzählen. Man ist kurzfristig, denkt man, man kann auch kurzfristig über diesen Körper reagieren, aber langfristig funktioniert es halt nicht. Ja. Man ist so motiviert und denkt sich, das ist mir egal, ich bin nicht derjenige, der da reinkommt. Und bei mir war es halt so gewesen, dass ich zum Schluss nur noch Obst und Gemüse gegessen hatte, ich hatte mein Ziel erreicht, ich habe 80 Kilo gewogen, war alles Friede, Freude,
Eierkuchen. Und da geht es dann bei den anderen wieder los
und dann nimmt sie wieder zu. Und dann hat man das Problem, und das war bei mir auch so. Ja. Ich bin irgendwann zum Bäcker eingekehrt, ich hab 8 Monate keine Schokolade gegessen, war nicht beim Bäcker gewesen, habe überhaupt nichts mehr gegessen. Und dann bin ich zum Bäcker und wollte einfach mal eine Streuselschnecke essen. Und ich habe das bisher noch nie mal in meinem Leben erlebt und ich werde es, glaube ich, auch nie wieder erleben. Aber diese gefüllte Streuselschnecke mit Pudding, die war so eine Freude in meinem Leben. Ich habe das, ich könnte 5 Frauen gleichzeitig im Bett haben. Aber es hat eine Freude in mir erhoben, ich kann es nicht mehr beschreiben. Und das war natürlich das Problem gewesen, dass man, ich dachte, das ist ja einfach, ich zahle 1 Euro, hole mir so eine Streuselschnecke und kann so eine Erlebnisse haben. Das ist das Problem des Ganzen. Man lebt in so einer Art Konsumgesellschaft und man möchte halt diesen Konsum quasi, in diesen Konsum wieder rein und hat dann nicht nur jede Woche einmal zum... Es wäre ja nur einfach, ich hätte ja sagen können, ich gehe dann einmal dahin. Ja, und jedenfalls war mir klar, ich muss meine Ernährung wieder umstellen. Ich schlittere in eine absolute Katastrophe und so war es auch gewesen. Also es stellt sich kein Sättigungsgefühl mehr ein. Der Körper, der signalisiert einem ständig, dass man Hunger hat. Das heißt... Sie können Unmengen an Essen, 2-3 Kilo Äpfel, das kann sich kein Mensch vorstellen. Der Bauch ist gerammelte voll quasi, sie können sich kaum noch bewegen, so voll sind sie, aber sie haben noch Hunger. Ja. Und das ist eine Situation, die es keine meiner Feinde wünschen würde.
Den Punkt würde ich gerne verstehen. Normalerweise tritt da, und Sie haben es beschrieben mit diesem Streuselkuchen, der Effekt auf, dass man jetzt nachholt und dann wahrscheinlich eher noch fetter wird, als man vorher war. Was ist da bei Ihnen passiert, dass Sie nicht in diese normale Richtung kamen?
Also ich habe das ganz klar zu mir gesagt, Marcel, denk dran, wir fahren früh zum Bäcker beide und danach essen wir diese Streuselschnecke und danach gehen wir aber 20 Kilometer laufen. Und das war halt, für mich war klar gewesen, ich kann nur quasi dem entfliehen, dass ich mich bewege. Und während der Bundeswehrzeit hatte ich die Möglichkeiten, habe mich zu bewegen und hat das alles wunderbar funktioniert. Nach der Bundeswehrzeit und so hatte ich weiß nicht, da hat man irgendwie nicht die Erkenntnis oder so, irgendwie verfliegt die ganze relativ schnell. Man kommt im Studium an quasi, ist alles ein bisschen gesetzter und so. Die ganzen Kommilitonen haben auch nicht irgendwie das Interesse, Sport zu treiben. Man geht auf Partys und jedenfalls war es dann so gewesen, dass ich halt erstmal 3 Monate keinen Sport getrieben habe. Das war das letzte Quartal im Jahr 2002, das letzte Quartal. Und jedenfalls 10 Kilo zugenommen und Angst gehabt, dass ich wieder in die Situation zurückschlittere, wo ich mich befunden habe. Ja. Und ich dachte, das willst du nicht. Du hast so viel investiert, du hast quasi so viel geopfert, quasi, du hast so viel Motivation aufgebracht. Du musst sehen, dass du dieser Situation entfließt. Und habe dann zum Jahreswechsel wirklich gesagt, Marcel, denk dran, wir machen das, wir bleiben diesem Prinzipien treu, geh bitte 3-mal die Woche laufen oder 4-mal die Woche laufen und dann kannst du auch einigermaßen im Rahmen das essen, was du willst, und das ging einigermaßen.
Ja. Also bis jetzt klingt ja die Geschichte so, als würden wir hier über Schlankheitsprogramme reden und Sie haben es geschafft, diese Schlankheitskur durchzuhalten. In Wirklichkeit ist ja nochmal was völlig anderes gelaufen, das gucken wir uns jetzt mal an. Also Sie haben den ersten Marathon gelaufen, in immerhin 3 Stunden 27 Minuten, ist ja schon eine tolle Geschichte. Im Marathon läuft ja nicht jemand auch mit dieser Geschichte, wie Sie sie haben. Und dann haben Sie 50 Kilometer gelaufen in 4 Stunden noch was. Und dann haben Sie 100 Kilometer gelaufen in 8 Stunden und noch was. Ja, und so ging das dann weiter. Dann haben Sie 226 Kilometer gelaufen. In 11 Stunden 53 Minuten.
Ich will nicht unterbrechen, es ist
Triathlon. Ich weiß. Also Sie sind einfach in Ihrer Leistung enorm, über die Jahre sind Sie da enorm gestiegen. Und das ist ja überhaupt nicht mehr die Schlankheitsgeschichte, sondern Sie sind aus einer relativ schlechten oder verheerenden sportlichen Situation in ganz schöne, also enorme Leistungen geraten, also im Laufe der Jahre.
Bei mir war das so gewesen, dass ich mich irgendwie motivieren musste, überhaupt Sport zu machen. Und das hieß, dass ich quasi Anfang 2003 quasi dieses Ziel gesetzt habe, ich mache Sport, und habe mir dann als Ziel gesetzt, ich will mal einen Marathon laufen. Für mich war das unvorstellbar gewesen, einen Marathon zu laufen. Also ich konnte mir das nicht mal per Fahrrad vorstellen, einen Marathon mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann dachte ich mir, dann laufen die das noch. Und die laufen, brauchen nicht 2-3 Tage dafür, sondern die machen das in 3 bis 4 oder 5 Stunden, nicht? Ja. Und das war für mich die Motivation gewesen, mir für mich gesehen quasi gegenüber meinen Kollegen, die mich quasi früher ins Abseits gestellt haben, mir ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Also ich wollte einfach einen Marathon laufen und ich wusste, dass die ganzen anderen Klassenkameraden, also vielleicht gab es einen von 100 oder von 1000, die es auch gemacht haben, aber ich wusste, der Großteil hat es nicht gemacht und ich wollte halt dieses Alleinstellungsmerkmal haben. Und das hat mich motiviert. Das hat mich motiviert, 3-4 Mal die Woche quasi auf die Laufstrecke zu gehen quasi, mein Programm runterzulaufen, 10 bis 20 Kilometer und noch dabei Freude zu haben. Ja. Also nicht so, das kotzt mich an und so, sondern gedacht, du kannst diesen Marathon laufen.
Also Sie haben aus einer extremen Schwäche oder schlechten Ausgangsbedingungen eigentlich immer mehr eine Stärke entwickelt. Ja. Also der Marathon allein war ja schon eine riesige
Leistung. Ich war ja da ganz unten und egal was ich machte, das war egal, wie klein es war quasi, also ob es ein 10 Kilometer Lauf war oder ob ich 5 Kilo abgenommen habe, es versprach immer einen Erfolg quasi. Ja.
Wie war denn das mit dem Essen? Auf einmal konnten Sie wahrscheinlich so viel essen, wie Sie wollten, oder wie war das?
Nein, ganz frei bin ich immer noch nicht, aber es hat wohl ein, zwei Jahre gedauert, bis wirklich dieses Sättigungsgefühl quasi eingesetzt hat.
Sich normalisiert
hat. Ja, genau. Also beim normalen Menschen setzt das, weiß ich nicht, 20 Minuten ein. Bei mir hat das halt dann gedauert und man hat es nach einer Stunde eingesetzt oder nach einer Dreiviertelstunde, einer halben Stunde. Und irgendwann hatte ich halt diesen Dreh raus, wie ich einigermaßen mit diesem Probleme umgehen kann, und jetzt ist es halt so, ich esse was und nach 10 Minuten, wie ganz normale Menschen, setzt das Sättigungsgefühl wieder ein.
Ja. Aber wahrscheinlich war doch das Laufen das, dass Sie das Gewicht halten konnten.
Ja.
Also für das Essen hätten Sie es wahrscheinlich nicht geschafft.
Mir war klar gewesen, dass ich einer von den Menschen bin quasi, die sich bewegen müssen. Also es gibt Leute, die sind rank und schlank und die essen, was sie wollen und so, und die bewegen sich nicht quasi und die bleiben auch schlank und so. Und das ist auch gut so. Und bei mir war es halt so gewesen, ich gehöre zu dem Typus Mensch, der sich bewegen muss quasi, um quasi dieses Gewicht zu halten und um einigermaßen das essen zu können, was die Normalität ist. Also sage ich mal, um nicht nur Obst und Gemüse essen zu müssen.
Es klingt so reibungslos. Ich kann mir vorstellen, geht das nicht auf die Gelenke, wenn man mit 120 Kilo läuft?
Also das ging eigentlich. Ich habe während der Zeit, wo ich von den 120 Kilo auf die 80 Kilo runter bin, bin halt auch viel schwimmen gegangen quasi. Also das war nicht ausschließlich übers Laufen. Ich habe dann aber durchs Laufen quasi dieses Gewicht gehalten. Ja. Oder annähernd.
Also Sie sind im Laufe der Zeit immer extremere Leistungen gelaufen, kann man sagen. Ja, das fanden Sie geil. Aber das ist ja nun nicht normal, sage ich mal, dass man in solchen...
Es hat 2003 angefangen. Ja. Ich bin 2003 drei Marathons gelaufen. Und das ist auch das, was Otto-Normal-Marathonläufer macht quasi. Und Anfang 2004 war ich auf Helgoland gewesen und habe einen guten Freund kennengelernt. Und da war das halt so gewesen, dass der mir quasi mich eingeführt hat, dass es sowas gibt wie einen 100-Marathon-Club. Ich dachte, 100-Marathon-Club, was ist das? Ist das ein Club, wo die Leute in der Lage sind, einen Marathonlauf von 100 Kilometer zu laufen? Und das war es nicht, es war ein Lauf quasi, es ist ein Club, wo quasi nur Mitglieder drin sind, die es bereits geschafft haben, 100 Marathon
vorzuweisen. 100 Mal den Marathon.
100 Mal Marathon quasi diese 42 Kilometer. Und das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich dachte, dachte ich 30, 40 Jahre und dann packst du das einigermaßen mit deinem Schnitt von 3 Marathons. Und jedenfalls hat mich im Unterbewusstsein dieser Gedanke quasi Mitglied eines solch elitären Vereins zu werden schon unheimlich motiviert. Also man darf das nicht falsch verstehen, ob das Sinn macht oder nicht, das habe ich nicht in Frage gestellt oder so. Aber mir war klar gewesen, ich muss da wirklich was leisten, dass ich da Mitglied sein darf. Es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Erbschaft habe und so und mir Ferrari kaufe und dann gehe ich in einen Ferrari-Club quasi und bin da Mitglied. Ich muss erstmal richtig was leisten, bis ich da Mitglied werden kann. Ja. Und jedenfalls habe ich dann in diesem Jahr 20 Marathons gemacht und irgendwann habe ich mal gefragt, ja, wie alt ist denn der Jüngste, der das geschafft hat? Und da haben sie gesagt, ja, der ist 34. Und er hat es mit 34 geschafft. Und dachte, ja, das ist interessant. Und jedenfalls, ich war so motiviert quasi, dass ich dann im Folgejahr, also ich bin dann 2003 drei Marathons gelaufen, 2004 halt die 20 und 2005 77
Marathons.
Ja. Weil ich war einfach, ich dachte, ich muss dieses Ziel erreichen, ich muss mir dieses Alleinstellungsmerkmal sichern und habe dann quasi wirklich, also manchmal habe ich das Wochenende keinen Marathon gemacht, manchmal einen Marathon, wenn man das überschlägt, sind das anderthalb Marathons pro Woche, aber das habe ich ausgeglichen, indem ich manchmal 3 bis 4 Marathons gelaufen bin. Ich war so besessen, ich dachte, ich muss dieses Ziel erreichen.
Das würde ich auch noch mal gerne näher nachfragen. Sie kommen ja aus dem Umfeld von Herrn Wagemann ein Stück. Und wir hatten dann Wagemann schon hier. Und ich erinnere mich, dass er sagte, nicht der Körper wird müde, es ist ein mentales Problem. Man denkt ja, da bricht der Körper zusammen. 77 Marathons, da gehen die Gelenke und alles kaputt. Wie ist das? Wie ist das bei Ihnen mental, wenn Sie solche Höchstleistungen bringen?
Also ich habe festgestellt, dass Grenzen eher geistig bedingt sind als körperlich. Und dadurch quasi, da man ja im Kopf diesen Marathon läuft, also in erster Linie und nicht mit dem Körper quasi, war mir klar gewesen, dass es auch noch jenseits dieser 42 Kilometer Möglichkeiten gibt. Und ich habe an anderen Leuten gesehen, die das auch können und habe dann für mich überlegt, wenn die das können, wenn ein Mensch in der Lage ist, 100 Kilometer zu laufen, dann müsstest du es ja auch eventuell können. Und jedenfalls als ich in diese Euphorie reingekommen bin, also ich habe da Leute kennengelernt, die machen das jedes Jahr, die laufen jedes Jahr 77 Marathons. Ja. Und da stellt sich wirklich irgendwann der Sinn. Also ich hatte ja einen Sinn, ich wollte ein Alleinstellungsmerkmal, ich wollte in diesen Club und ich wollte zum ersten Mal in meinem Leben was riesiges, riesiges leisten. Ich wollte es mir selbst beweisen. Und da war das Problem gewesen, dass ich so euphorisiert war und dass ich, also hätte mich keiner gestoppt, dann wäre ich 200 oder 300 Marathons gelaufen. Und würde nicht hier sein und würde sonst quasi wahrscheinlich an der jetzigen Stelle würde ich einen Marathon irgendwo laufen. Und da habe ich auf dem Rennsteig beim 50-Kilometer-Lauf meinen Freund und Mentor Eberhard Wagemann quasi kennengelernt. Also ich bin an ihm vorbeigelaufen und irgendwie habe ich mich dann irgendwie, war dieses... Dieser Funke gewesen quasi, weil ja vorhin dieser, also ich will nicht sagen Liebesfunke, aber es war irgendwas, was uns angezogen hat. Und jemals hat er mich quasi, hat alles anerkannt, hat gesagt, super, wunderbar, eine Riesenleistung, super toll, aber Junge, überleg dir doch mal, wo du bist. Ich hatte mich quasi in dieses gleiche Ziel reinverrannt wie beim Abnehmen quasi. Und jetzt bedarf es natürlich von irgendjemandem, der wirklich relativ sanft einen quasi von diesem Weg, wo man abgekommen ist, wieder einen zurückbringt. Und wo man quasi was anderes draus macht.
Ja. Und dann sind Sie immer mehr gelaufen. Und das klingt ja alles schon extrem, aber die eigentlichen Extreme fangen dann ja eigentlich erst an. Und heute, lese ich, sind Sie der weltweit einzige Mensch, der den längsten Langstreckenlauf, Berglauf und Triathlon der Welt zusammen absolviert hat und das nur in 2 Monaten.
Ja.
Sie sind sozusagen der absolute Weltmeister in diesen Extremen.
Ja, also es ist ja so, dass ich das mache, weil ich es mir zum Anfang eigentlich auch nicht so extrem vorstellen kann. Und dann hat man aber so eine Masche entwickelt, wo man sich halt überlegt, wie kann man sich peu à peu reinarbeiten. Also nach dem Motto, es muss doch möglich sein. Es muss doch, die Grenzen existieren dann nur im Körper und nicht im Geist. Es muss doch vielleicht doch möglich sein. Und wenn ich scheitere, ist es auch kein Problem. Es ist nicht schlimm, wenn ich scheitere. Und dann hatte ich mir halt überlegt, dass ich dieses Programm mache, dass ich diesen dreifachen Ironman mache. Also da schwimmen sie erst 11,4 Kilometer im Pool, dann steigen sie aufs Rad, fahren 550 mit dem Rad und dann laufen sie noch 3 Marathons. Und ich dachte, okay, das mache ich. Und das habe ich auch gemacht. Und dann ist aber das Spektakuläre an dieser Kombination, noch am härtesten Berglauf dran teilzunehmen quasi. Das heißt 100 Meilen um das Mont Blanc-Massiv mit 9000 Höhenmeter. Das heißt, wenn Sie einen Elfgeschosser beispielsweise haben, dann rennen Sie ja 300 Mal hoch und runter.
Ja.
Und dann noch das Nonplusultra, das ist der Spartathlon, das ist historisch bedingt. Vor 2500 Jahren ist ein griechischer Bote von Athen nach Sparta gelaufen.
Ja.
Und das sind 250 Kilometer, man hat nur 36 Stunden Zeit. Und da muss man sich qualifizieren und es ist jedenfalls in dieser Ultralangstreckenlauf-Geschichte, also in dieser Ultralangstreckenlauf, unter diesen Leuten quasi, ist das Nonplusultra, diesen Lauf zu absolvieren. Und ich habe festgestellt in meinen Recherchen, dass noch keiner es geschafft hat, diese 3. Und das war halt meine Motivation. Also ich dachte, ich muss das, ich war auch beim Spartathlon und da ging es mir nicht gut. Und ich dachte, ja, du weißt, was du machst. Aber für mich war klar, pass auf, das ist deine Chance, komm ins Ziel und du bist der Einzige, der das gemacht hat.
Ja. Ich würde das noch gerne verstehen. Also unser Thema ist ja, wie kommt man zu solchen Höchstleistungen? Irgendwo muss man doch müde sein, wenn man so einen Marathon läuft. Die meisten Leute laufen ja schon einen Marathon nicht und sie laufen dann das gleich
also das
hintereinander.
Da ist ja das Geheimnis, dass man, wenn ich kann auch 5 Kilometer laufen und bin total kaputt. Also wenn ich 5 Kilometer mit 110% laufe quasi, dann bin ich völlig im Arsch quasi.
Ja.
Wenn ich jetzt aber diese 5 Kilometer in 80% Leistung laufe, dann kann ich nicht nur 5 laufen, dann kann ich auch 40 laufen und kann auch 100 laufen quasi. Die meisten machen wiederum den Fehler, wenn sie Marathon laufen, lassen sich von der Euphorie der Menge anziehen quasi und laufen diesen Marathon in 100 bis 105 bis 110% und sind dann natürlich völlig kaputt.
Also Sie sagen, das Geheimnis ist mit 80% seiner Leistung zu laufen.
Das ist wie wenn Sie ein Auto haben, wenn Sie das Auto quasi immer auf maximal Trim quasi, dann verbraucht es erstens mehr und hat einen wesentlich höheren Verschleiß, als wenn Sie nur mit 100 durch die Landschaft fahren.
Jetzt muss ich mal dumm fragen, ich meine, das nimmt ja auch Zeit, auch wenn Sie die Marathons schnell laufen. Was machen Sie denn von Beruf?
Ich studiere an der Brandenburg-Technischen Universität Wirtschaftsingenieurwesen.
Und das können Sie vereinbaren mit diesen vielen Marathons?
Es lässt sich zumindest so vereinbaren, dass ich studieren kann, nebenbei arbeiten gehen muss quasi, um mir die Wettkämpfe zu finanzieren. Und es noch geschafft habe quasi, weil ich nebenbei arbeiten gehen musste quasi, noch einen Berufsabschluss zu machen in der Branche und noch mein Fachwirt.
Ja. Wissen Ihre Kommilitonen, was Sie da an doch Extremleistungen, also Sie sind ja Sie sind vielleicht der außergewöhnlichste Läufer.
Also es ist schon manchmal ganz cool, wenn irgendwelche Professoren quasi, wo ich ja auch Hochachtung habe quasi, zu einem kommen und mir ganz stolz, letztens kam ein Professor quasi zu mir, kam ganz stolz zu mir, hat gesagt, oh Herr Heinig, letztens bin ich die Strecke von Athen quasi 80 Kilometer mit dem Auto gefahren, Sie sind das gelaufen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also völlig, völlig, völlig begeistert. Das ist natürlich ein total tolles Feedback, was man erhält. Also weil man hat ja auch quasi vor dem Professor eine riesen Hochachtung und denkt sich, was für ein toller Mann, was hat der erreicht, Wahnsinn. Wer weiß, ob ich da überhaupt hinkomme, ob das mir überhaupt möglich ist, wenn ich es möchte, dahin zu kommen quasi. Und dann kommt dieser Mann zu mir quasi und schwärmt von mir und ist total überrascht. Und seine Assistentin steht daneben und erzählt wie so ein kleiner junger Bub quasi und von mir, was ich so mache. Also das ist schon eine tolle Geschichte.
Nur ist ja 80 Kilometer gar nichts. Sie haben einen, ich kann den Namen gar nicht aussprechen,
ist ein
DK Iron Day Tree gelaufen.
Ja.
Der ist alles zusammengenommen, 2260 Kilometer.
Genau, das hatten wir, also letztes Jahr fand im November in Mexiko eine Weltpremiere statt Und man hat sich überlegt, ob es menschlich möglich ist, innerhalb von 10 Tagen jeden Tag ein Ironman zu absolvieren. Also ein Ironman ist das, was auf Hawaii stattfindet und wo die Presse suggeriert, es ist das Härteste, was es gibt. Das heißt, sie müssen 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen. Und wir haben das quasi nicht an einem Tag gemacht, sondern wir haben das quasi, wir haben das angesetzt, um das an 10 Tagen zu machen. Aber uns war nicht so ganz klar gewesen, es gab keine medizinischen Gründe, es gab keine Notizen, ob es überhaupt menschlich möglich ist, quasi. Es gab nur jede Menge Zweifler, die gesagt haben, es geht nicht und das und du machst dich kaputt und warum musst du da hin und so. Und das war eigentlich das eigentliche Problem.
Da haben sie gesagt, das will ich machen.
Das will ich machen, ja.
Wie viele waren das denn? Wie viele Leute haben denn da das gemacht?
Wir waren 19 Leute gewesen und 19 ins Ziel gekommen. 19 sind gestartet, 19 ins Ziel und ich war 5. Und ich hatte nur Leute gehabt, die nur, also ich habe das auch bei den 100 Marathons schon festgestellt, mir war klar gewesen, sowas kann man keinem erzählen, das ist unmöglich.
2260
Ja, weil man ist nur mit Widerstand konfrontiert. Ja. Die ganze Energie, die man hat, diese ganze Euphorie quasi, die verpulvert man, indem man quasi die anderen Leute überreden muss. Und man schafft es eh nicht, die zu überreden quasi. Die sind auf ihrem Standpunkt und sagen, was hast du denn vorzuweisen? Ich kann es mir nicht vorstellen und peu à peu.
Gibt es auch ein paar Leute, die Sie für verrückt erklären?
Ja.
Wie gehen Sie mit denen um?
Es kommt drauf an. Wenn ich merke, wir schwimmen auf einer Wellenlänge, dann kann man denen schon relativ beibringen, dass es nicht verrückt ist. Es ist ja so, dass für mich vorher auch verrückt gewesen ist, einen Marathon zu laufen. Und für jeden, der noch keinen Marathon gelaufen ist in diesem Raum, der kann sich nicht mal vorstellen, einen Marathon zu laufen. Also es ist verrückt quasi. Ja. Und so ging es mir ja auch. Also ich habe mir früher auch nicht vorstellen können, dass man einen Marathon läuft. Und jetzt bedarf es natürlich einer gewissen Zeit, dass man sich da peu à peu reinarbeitet und dass man dieses Verrückte, vor was man eigentlich Angst hat, dass man das interiorisiert quasi. Und dass man das für sich zur Normalität erklärt. Und da habe ich halt meine Möglichkeiten gehabt und versucht, mentales Training und so weiter quasi, um das, was für mich unmöglich erschien, um mir das zu enttabuisieren und mir möglich zu machen. Also, dass ich es mir im Geist vorstellen konnte. Körperlich war ja nicht das Problem, aber ich musste es mir im Geist vorstellen, dass ich quasi jeden Tag dieses Pensum absolviere. Und dann hat natürlich dazu beigetragen, dass man halt so viel Kritiker auf der Seite hatte. Dass ich quasi erstmal 10 bis 15 Stunden die Woche arbeiten gehen musste, um mir das zu finanzieren. Und mir war klar gewesen, ich musste ja noch trainieren. Das heißt, ich habe 30 Stunden die Woche ein ganzes Jahr damit vollbracht, nur quasi, um mich auf diesen verdammten Wettkampf vorzubereiten. Und 30 Stunden, manche Leute gehen 30 Stunden arbeiten quasi. Und das ist deren Beruf. Und ich habe es zusätzlich gemacht. Und mir war klar gewesen, als ich in Mexiko bin, hier gibt es keine Zweifel, hier musst du ankommen. Es gibt keine Zweifel, das ist dein Wettkampf und du kommst ins Ziel.
Ja. Es klingt alles so, als sei das völlig reibungslos gewesen. Gab es nicht auch mal Sachen, wo Sie sagten, hinschmeißen?
Ja,
also... Gab es Unfälle? Was waren so Situationen, wo Sie sagten,
ist das nicht falsch? Es war so gewesen, ich habe diese 10 Ironmans in 10 Tagen absolviert und das hat auch wunderbar funktioniert. Und danach waren meine neuen Hobbys nicht mehr Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren gewesen, sondern Sitzen und Liegen. Also ich hatte einfach... Ich wollte einfach nur noch sitzen. Ich war nur glücklich, dass ich sitzen durfte. Mir braucht man gar nichts mehr mit mir, gar nichts mehr machen. Liegen und Sitzen, das war das Schönste auf der Welt für mich. Und leider hat sich das auch, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so eingegraben. Und jedenfalls, manche Leute brauchen, also bei Künstlern ist es so, die sagen dann, wie Habe Kerkeling beispielsweise, der sagt, ich brauche eine kreative Pause und verabschiede mich 2 Jahre. Man kommt da wieder quasi und das ist der Mann und der macht Karriere und das ist der gefragte Mann. Bei mir war es auch so gewesen, dass ich eine kreative Pause brauchte, benötigte und wo ich dann quasi wirklich in der Zeit nicht gelaufen bin. Das war der Trugschluss und das war der Fehler. Ich hatte einfach keine Lust zu laufen, auch keine Lust zu schwimmen und keine Lust Fahrrad zu fahren. Ich wollte einfach nur mich nicht bewegen, quasi. Und da war das Problem gewesen, dass ich dann halt relativ, ich habe, weiß ich, 5 bis 10 Kilo zugenommen. Das war Anfang des Jahres gewesen. Und dann hat man halt natürlich die Angst, wieder zuzunehmen. Also wirklich, dieses ganze Normal, was man bisher erreicht hat, das ist doch im Prinzip alles Schall und Rauch, wenn man wirklich in den alten Verhaltensmuster wieder zurückfällt. Es hat doch nichts mehr an Wert quasi. Also es ist doch eher der quasi bewundernswert, der 40 Kilo abnimmt quasi, nicht diese ganzen extremen Dinge macht quasi, aber es beständig schafft, dieses Gewicht zu halten. Und ich stehe da quasi, mache diese ganzen extremen Dinge und werde wieder dick quasi. Und das leuchtete mir ein und motivierte mich quasi, dass es langfristig, also langfristig kann es nur das Ziel sein quasi, dass ich nicht dick werde. Das ist die Motivation, wo ich dann auch gesagt habe, Marcel, geh einfach laufen. Ich war es gewohnt, 20, 30 Kilometer laufen zu gehen im Training, nicht weniger. Für mich hat das überhaupt nicht motiviert, 5 Kilometer laufen zu gehen. Und ich musste mich erstmal daran gewöhnen, mir war klar, ich kann nicht 30 Kilometer in dem Zustand laufen, das ist zu viel quasi. Ich muss mich auch mit 5 Kilometern zufrieden geben. Und da war für mich klar gewesen, ich bin am Tiefpunkt angelangt quasi und muss es schaffen, mich Schritt für Schritt wieder hochzuarbeiten und rauszuarbeiten. Das ging dann relativ schnell. Aber wenn man einmal an diesem Tiefpunkt ist, weiß man nicht, wie schnell es geht, weiß nicht, wann die Wende kommt. Und das ist schon ziemlich frustrierend.
Haben Sie irgendeine Technik, ein Geheimnis, wie Sie sich in solchen Momenten motivieren und aus dem Sumpf der Tod selber wieder rausziehen?
Es ist an einen selber glauben. Einfach an einen selber glauben. Egal, was andere Leute sagen, egal, was andere, wie andere auf einen einwirken quasi. Also man hat schon gewisse Leute quasi, auf die man hört quasi. Und aber wenn man andere Leute hat quasi, die irgendwelchen geistigen Dünnpfiff von sich geben, von denen sie keine Ahnung haben quasi, dann bekommt man das relativ schnell mit und hört nicht auf die und glaubt an sich selber und versucht da rauszukommen. Also es ist im Prinzip so, ich vergleiche das mal mit ein bisschen mit so einer Spirale quasi. Sie haben eine Spirale, entweder geht es nach unten oder es geht nach oben quasi. Und es kommt darauf an, wo man sich zur Zeit im Leben befindet. Es gibt so Situationen, da bewegt man sich nach unten quasi und es wird schlechter und der nächste Tag wird noch schlechter und nächste Woche sieht es noch schlechter aus. Und es geht immer weiter runter. Und irgendwann ist dieser Endpunkt erreicht quasi. Also irgendwann kann es nicht mehr tiefer gehen quasi. Es kann schon, aber irgendwann ist Pumpe quasi. Und dann hat man das Glück, dass man dann wieder auf derselben Spirale sich befindet quasi und sich nach oben drehen kann quasi. Und wenn man da ist quasi, muss man bloß die Motivation, die daraus entsteht, mitnehmen quasi und braucht gar nicht mehr viel tun und dann geht das eigentlich relativ automatisch. Das ist wie bei Unternehmen quasi. Also es geht ja auch entweder schlagartig runter oder hoch quasi. Also ich vergleiche das mal so ein bisschen mit der Spirale.
Trotzdem, ich meine, es geht ja allen von uns so, dass wir uns Vorsätze machen und dass wir in Schwierigkeiten geraten und dann versuchen wir uns da rauszuziehen. Den allermeisten Menschen gelingt es nicht. Bei der Gewichtreduktion gelingt es nicht und bei Sport auch nicht. Irgendwas.
Ja, weil sie in den ersten ein, zwei Wochen scheitern.
Ja.
Das ist das Problem. Ich hab ja auch diese Probleme quasi. Ja. Ich will nächstes Jahr zu dieser klassischen Version im 10-fachen Ironman, das heißt nonstop 38 Kilometer schwimmen. Dann wechseln aufs Rad, 1800 Kilometer im Rad fahren und dann 422 Kilometer laufen.
Und das 10-mal hintereinander?
Nein! Um Gottes Willen! Nein! Und
ich bin schon ganz in den.
Das ist nicht 10-mal, das nur einmal, aber es stellt halt.
Auch nur 220 Kilometer, ja.
Selber ist ein neuer Coach.
Ja! Und für dieses Ziel, ich möchte da schon relativ weit vorne mitmischen, muss ich auch 5 bis 8 Kilo Körpermasse, also Körperfett reduzieren, muss mich auch wirklich stringent nach Ernährung richten quasi, nicht so viel Alkohol trinken und diese ganzen Geschichten, und mir fällt es auch nicht einfach quasi. Und ich habe aber festgestellt, dass wenn man sich was vornimmt und man schafft es nicht, diese Vorgabe, die man sich gesetzt hat, innerhalb der ersten ein, zwei Wochen einzuhalten, dann scheitert man. Wenn man diese Hemmschwelle sind die ersten ein, zwei Wochen quasi, wenn man die überwunden hat quasi, dann
geht es quasi fast von allein.
Dann geht es nicht fast von allein, aber es ist das Gröbste genommen quasi. Also wie wenn man studiert quasi, wenn man das Vordiplom in der Tasche hat quasi, dann hat man das Studium auch fast in der Tasche.
Sie kriegen ja eigentlich keine so richtige Belohnung von außen. Also ein Spitzensportler verdient dann irgendwie Geld oder kriegt eine Goldmedaille oder so. Sie sind ja in einer Sportart, die, also machen Sie bei irgendwelchen olympischen Wettbewerben oder gibt's das?
Nicht so langsam.
Bin zu langsam, aber
es ist die innere Begeisterung. Also man hat quasi so eine innere Begeisterung für dieses Ziel quasi. Man möchte sich dieses Ziel erfüllen. Und ich habe für mich festgestellt, oder das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich dachte zu mir, wie viele Leute fahren denn nach Mexiko? Das ist 19. Dachte ich, interessant. Selbst wenn du Letzter bist, wenn du der 19. bist, der Letzte, der ins Ziel kommt quasi, dann bist du der 19. von 7 Milliarden Menschen auf der Welt, die das geschafft haben quasi. Und so ein Alleinstellungsmerkmal, das ist, also für mich war das so eine Motivation, ein solches Alleinstellungsmerkmal zu haben, dass mich jetzt gar nicht mehr interessiert hat, was es kostet, wie viel Zeit es kostet. Ich dachte, wenn ich die Chance habe, ein Alleinstellungsmerkmal solches Kalibers zu bekommen, dann ergreife ich diese Chance quasi, nutze sie. Das heißt jetzt nicht, dass ich die nächsten 10 Jahre das auch machen werde, aber ich habe unheimlich viel für mich gelernt. Ich war vor 10 Jahren ein schüchternes kleines Kind quasi und war kaum gesellschaftsfähig gewesen quasi, weil ich immer nur quasi es hinten raufgekommen habe, genau. Und mir hat dieser ganze Sport geholfen, mich auch körperlich und mental quasi weiterzuentwickeln quasi, so wie ich hier stehe. Und es hat mir auch gezeigt, dass man sich Ziele setzen kann und wenn man die innere Begeisterung hat, dass man sich diese Ziele quasi erfüllen kann. Also dass Ziele nicht nur zum Träumen da sind, sondern dass man sie sich wirklich realisieren kann.
Also Sie haben offenbar das Talent, dass es für Sie reicht, wenn Sie die Ziele setzen und Sie sich einen Wertmaßstab geben. Sie sind scheinbar nicht so abhängig von den Äußeren. Sie kriegen keine Goldmedaille, weil Sie sagen, es war eine Wahnsinnsleistung, aber ich bin so langsam. Also Ihre Leistung zählt sozusagen nicht bei den olympischen Disziplinen. Also Sie haben einen inneren Antrieb.
Ja, das muss man, nicht man, ja, man muss ja gucken, wie sich das entwickelt hat. Dieser Ironman auf Hawaii, den kennt ja jeder quasi. Und dieser Ironman auf Hawaii quasi, wie er jetzt stattfindet, der fand ja nicht vor 500 Jahren so statt. Vor ungefähr 20 Jahren wurde das erfunden quasi. Ja. Und durch solche Leute wie mich quasi, die sich überlegt haben, da waren 15 Leute zusammen, und der eine, das war die Fraktion der Schwimmer quasi, die 3,8 Meter geschwommen sind im Wettkampf, dann war die Fraktion der Läufer und die Fraktion der Radfahrer. Und die haben sich so überlegt, könnte man eigentlich das hintereinander machen? Ist denn das überhaupt möglich quasi? Und die haben das gemacht und sind dann irgendwann nach 13, 14 Stunden ins Ziel quasi. Also die haben gesehen, aha, man kann es quasi. Die haben sich diese Grenzen, die da waren quasi, wegmanövriert quasi und haben dieses Ziel erfüllt. Das Gleiche, was wir im Endeffekt letztes Jahr gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwann in 10 Jahren sowas geben wird. Aber jetzt ist es ja, ob es in 10 Jahren quasi, ob unser Wettkampf in 10 Jahren so populär sein wird. Aber ich weiß, dass dieser Ironman auf Hawaii so populär ist, dass es so eine gigantische Geldmaschine ist quasi und so ein internationales Resümee hat, aufgrund dieser Leute quasi, also nicht aufgrund dieser Leute, die da jetzt antreten, sondern aufgrund dieser Leute quasi, die damals diese innere Begeisterung hatten quasi und diesen Wettbewerb ins Leben gerufen haben.
Vielleicht zum Schluss, haben Sie nicht bei aller Leistung, die Sie so machen, manchmal Angst, träumen nachts davon, dass Sie doch wieder zurückfallen und wieder dick werden?
Ja, also es ist so, ich habe das Buch von Joschka Fischer gelesen und das Joschka Fischer Buch, das hört im Prinzip da auf, wo er wieder dick geworden ist. Und er hat in einer der letzten Seiten hat er quasi in einem Zitat reingeschrieben, dass es für ihn selbstverständlich ist. Es ist für ihn selbstverständlich, dass er so dünn geworden ist. Und ihm fällt das nicht schwer quasi, sich danach ernährungstechnisch zu richten. Und er wird nie wieder dick, hat er wortwörtlich reingeschrieben. Da hört das Buch auf. Er hat es als selbstverständlich genommen, dass er nicht mehr dick wird.
Und dann?
3-4 Jahre später wurde er wieder dick. Weil diese Selbstverständlichkeit ist zur Normalität geworden quasi. Und wurde wieder dick. Also es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und denke, was für ein Glück habe ich, dass ich so aussehen kann. Aber es ist so, dass man wirklich ab und zu daran denkt, Mann, Marcel, ein Schwein da rausgekommen zu sein, dass du diese 80 Kilo hast, 85 Kilo, dass du da nicht mehr hin musst. Und das sehe ich nicht als normal, das sehe ich als Geschenk an.
Sie haben ja tolle Sachen erreicht, wenn Sie 5 Jahre vorausdenken. Was haben Sie sich noch vorgenommen?
Also es wäre schön, nachdem das Studium abgeschlossen ist, dass ich aus diesen ganzen Erfahrungen quasi für mich, dass ich das so beruflich umsetzen kann. Also dass ich wirklich diese Prozesse, sich da durchzubeißen quasi, am Anfang zu stehen quasi, und wo man das Ziel am Ende hat, dieser Prozess, der war nicht einfach gewesen, der war sehr steinig gewesen. Dass man diesen Prozess quasi verinnerlicht hat und wenn es im beruflichen Alltag quasi schwer sein wird, dass man das dann auch absolviert. Dass man sich, wenn man sich Ziele steckt, berufliche Ziele, dass man sich nicht diese beruflichen Ziele, sage ich mal, irgendwo da unten steckt, sondern dass man sich überlegt, aha, in den Gedanken ist der Raum grenzenlos quasi, dass man sich schon die Ziele etwas höher stecken könnte quasi und dass man versucht quasi mit allen Mitteln, also nicht mit allen Mitteln, um Gottes Willen, aber dass man wirklich versucht quasi dieses Ziel zu erreichen. Weil die Erfahrung hat man noch, man muss ja bloß ummünzen. Und es wäre sehr schön, wenn mir das gelingen würde.
Das war ein gutes Schlusswort.